ihr habt gut gemacht, dass ihr gekommen seid. Denn der Psalmist sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 sonst irgendwo. Und wir dürfen ja nicht nur in den Vorhof. Wir dürfen ja jetzt ins Allerheiligste, in Jesu Gegenwart. Und da ist es einem doch einfach wohl. Aber das war jetzt irgendwie nicht geplant. In unserer Schatzsuche sind wir ja immer noch im Jakobusbrief. Heute betrachten wir miteinander den ersten Abschnitt des vierten Kapitels, die Verse 1 bis 10. Und ich lese sie euch einfach mal vor. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommt das alles nicht letztlich aus euren selbstsüchtigen Wünschen, die in eurem Innern miteinander um den Vorrang kämpfen und einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte, führen? Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ja, der Jakobus mutet uns da einiges zu, oder? Jürgen hat es schon mal gesagt, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir auch solche Abschnitte miteinander betrachten. Wir wollen ja schließlich nicht einfach Rosinenpicker sein, oder? Die Bibel fordert uns herauf, auch solche Gedankengänge mitzutragen. Heute geht es darum, was hilft uns im Wachstum und was hindert uns im Wachstum. Hier führt eben der Jakobus einiges auf, was uns hemmt und was uns quasi Dünger ist. Als erstes Hindernis oder Erschwernis erwähnt er nicht etwa irgendwie etwas da draußen. Was sagt er als erstes? Unsere selbstsüchtigen Wünsche, unser Fleisch, unsere menschliche alte Natur. Das ist das größte Hindernis. Nicht der Teufel, nicht die Welt, nicht die Umstände, nicht der Ehepartner. Unsere selbstsüchtigen Wünsche, unser Herz, das muss verändert werden. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass wir uns einfach besser benehmen. Es geht um eine tiefe Veränderung hier in unserem Herzen. Ein Jesus-ähnlicher werden. Und das soll aus uns innen herauswachsen, das werden wir noch sehen. Der Jakobus beginnt mit der Frage, woher eben Unfriede kommt in der Gemeinde und natürlich darüber hinaus. Woher kommt Auseinandersetzung und Streit? Und wir haben es jetzt gerade, ich habe es gerade gesagt, es kommt eben nicht von irgendwo von außen, sondern weil jeder eine solche Sicht hat. Und jeder meint, er wisse es besser als der andere und jeder möchte seine eigenen Wünsche vollfüllt haben. Er sagt, ihr begehrt, ihr beneidet, ihr geht sogar über Leichen. Ich nehme mal an, diese Leichen sind sinnbildlich gemeint. Also ich hoffe es, dass es nicht tatsächlich Leichen gab in dieser Gemeinde. Aber Gott sagt ja auch, also Jesus hat auch gesagt, unser Denken ist schon wie unsere Tat. Ehebruch, wenn du nur schon Ehebruch denkst, ist es wie eine Tat vor Gott. Weil Taten beginnen im Denken. So krass beurteilt Gott unser Denken. Weiter schreibt der Jakobus, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Und? Bringt das etwas? Wir haben es gelesen. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Ihr steht doch mit leeren Händen da. Vers 2. Also alle diese Anstrengungen, zum Ziel zu kommen, stehen wir doch am Schluss mit leeren Händen da. Jakobus macht es ganz deutlich, dass all unser Streben unabhängig von Gott, also unser Fleisch, unser altes Wesen, nie befriedigt wird, wenn wir nicht die Quelle dieser Befriedigung suchen. Im Gegenteil, es bringt Unfriede, uns persönlich und unserem Umfeld. Unfriede in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Nicht nur die Empfänger des Jakobusbriefs standen in dieser Herausforderung. Paulus schrieb den Korinthern, ich konnte mit euch bisher nicht reden wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben. Denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? 1. Korinther 3, 1 bis 3. Und 3, bis 3. Auch heavy, oder? Ihr lebt so wie Menschen, die Christus nicht kennen. Hey, was für ein Zeugnis ist das? Und ich glaube, das ist nicht nur, fordert nicht nur die Korinther heraus, das fordert auch uns heraus. Wo leben wir? Als würden wir Christus nicht kennen. Das ist ein schrecklich armes Zeugnis für Gott, wenn seine Kinder so leben, als würden sie ihn nicht kennen. Wir, die wir die Quelle des Lebens haben, oder? Wir sind herausgefordert, nicht so zu leben. Paulus und auch Jakobus machen ganz klar, was die Ursache dafür ist. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Galater 5, 17. Der Geist Gottes hat andere Ziele. Und je mehr Raum wir diesem wunderbaren Geist Gottes in uns geben, desto mehr kommt er zum Ziel mit uns, desto selbstloser und friedlicher werden wir in unserem Zusammensein, in unserer Ehe, in der Gemeinde und darüber hinaus. Vers 16 ist so quasi der Schlüssel dazu. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Mit unserem Fleisch sollen wir also ziemlich unzimperlich umgehen. Wir müssen es zum Schweigen bringen. Das hat nichts mehr zu sagen. Das hat keinen Platz mehr in unserem Leben, oder? Unser Fleisch, unsere menschliche alte Natur bringt schlechte Früchte hervor. Paulus hat eine ganze Liste aufgeschrieben, was es alles dazu ist. Er sagt, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Unmoral, Götzendienst, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Spaltung, Neid, Gier und so weiter. Eine ganze Liste steht da, wie wir leben, wenn wir unserem Fleisch Raum geben. Alles nachzulesen im Galater 5. Also der Grund, warum solche Dinge geschehen, ist, weil unser Fleisch einfach noch zu viel Raum hat. Weil wir noch nicht so verändert sind, wie Jesus eigentlich möchte. Jakobus fragt auch rhetorisch, ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Er macht hier die Verbindung zwischen unserem Fleisch, also unserer alten Natur, mit der Welt klar. Die Welt rund um uns hat natürlich Einfluss auf uns. Wir werden davon getriggert und beeinflusst. Und mit Welt meint Jakobus natürlich nicht den Planet Erde. Logisch, oder? Er meint die Menschen, er meint auch nicht die Menschen. Im Gegenteil, die Menschen sollen wir lieben. Aber die Welt, das System der Welt, das Denken der Welt, das Antigöttliche, das soll keinen Einfluss auf uns haben und soll uns nicht, wir sollen es nicht lieben. Jakobus wählt sogar sehr harte Worte. Was passiert, wenn wir die Welt lieben? Wir werden Feinde Gottes. Wer will denn schon Feind Gottes sein? Ich nicht. Ich will Freundin Gottes sein und ich bete, dass meine Liebe zu ihm nicht nur nicht erkaltet, sondern immer stärker wird. Aber ich merke auch, dass die Welt Einfluss hat auf mich. Und ich habe sogar mit Schrecken festgestellt, dass manche Gedankengänge der Welt sich manchmal einschleichen und irgendwie das Wort Gottes untergraben wollen. Das möchte ich nicht. Das Wort Gottes ist klar meine Richtlinie und bei dem soll es bleiben. Und was Gott für gut gehalten hat, will ich auch gut halten. Und was er als schlecht deklariert hat, will ich auch als schlecht deklarieren. Aber wir werden so beeinflusst von so vielem. Ja, das ist doch nicht so schlimm, oder weiß ich was. Aber wir müssen uns an das Wort halten. Das Wort gilt und das ist unsere Messschnur im Leben. Nichts anderes. Nichts, was die Welt irgendwie uns da vorgaukelt. Und ich spreche jetzt nicht nur von vegan oder so. Es gibt andere Themen, die unsere Welt echt in ein schlechtes Richtung bringen. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und die Welt soll nicht in uns leben. Ich glaube, es ist Bonke, Reinhard Bonke, der hat das mal sehr treffend verbildlicht mit dem Schiff. Wir sind wie ein Schiff. Wir müssen ins Wasser, also in der Welt, oder? Das Schiff gehört ins Wasser. Aber das Wasser gehört nicht ins Schiff, sonst geht es unter. Ins Schiff gehört Luft, also jetzt bildlich gesprochen Ruach, der Geist Gottes. Das hält uns über Wasser. Wir lesen, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Alles wunderbare Eigenschaften Gottes. Und sein Geist lebt in uns und diesem Geist sollen wir Raum geben. Im Vers 6 schreibt der Jakobus, voller Sehnsucht verlangt es Gott nach einer ungeteilten Beziehung mit dem Geist, den er in uns Menschen wohnen ließ. Gerade deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Und wie wir diese Gnade erfahren können, lesen wir weiter. Es heißt in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber dem Demütigen lässt er seine Gnade erfahren. Und er fährt fort, sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen. Was es für coole Auswirkungen hat, wenn ihr Gottes Nähe suchen, darüber habe ich ja kürzlich schon mal gesprochen. Und werde ich nachher noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Wer zu Christus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Vers 24. Gekreuzigt heißt Morte, oder? Tod. Aber wie sie jemand auch mal gut ausgedrückt hat, leider steht das alte Ding immer wieder auf. Wir haben eine Herausforderung, dieser alten Natur nicht Raum zu geben. Jedes Mal, wenn dich Ärger befällt, dann musst du ihn zum Schweigen bringen. Jedes Mal, wenn du dich beleidigt fühlst, musst du das ans Kreuz bringen. Jedes Mal, wenn Angst und Sorge in dir aufkommen wollen, dann wirf sie auf Jesus. Jedes Mal, wenn du Recht haben willst, dann übergib den Rechtsstreit Gottes. Wir sind herausgefordert, eben nicht so zu leben, wie es uns, unserer Natur, unserem Temperament entsprechen würde, sondern so, wie es dem Heiligen Geist in uns, wie es der Heilige Geist in uns möchte. Wie gesagt, wir werden von der Welt beeinflusst und es wird nicht einfacher werden. Das denke ich wirklich. Es werden Sachen geschehen, die uns richtig herausfordern. Ich glaube, dass dieses Alte, sollte Gott gesagt haben, das wird immer aktueller. Das Wort Gottes ist nicht mehr das Fundament, das es einmal war. Aber wir müssen auf dieses Wort gegründet sein. Und das haben wir schon tausendmal gepredigt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Nicht nur ein Kalenderzettel pro Tag, sondern dass wir das Wort kennen, dass wir es verinnerlichen. Dass dieses Wort unser Brot ist. Unsere Nahrung, unsere Guideline. Dass wir ganz klar wissen, was Gott möchte. Und an dem festhalten. Also wir haben gesehen, Hindernis ist uns sind wir selber, ist die Welt. Und dann als drittes Hindernis führt der Jakobus erst als drittes den Teufel aus. Auf Vers 7. Der Teufel ist gemäß der Bibel ein Lügner, ein Stehler, ein Verkläger der Brüder, ein Zerstörer. Und er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber er ist entmachtet. Der in uns ist weit stärker als der in der Welt. Trotzdem müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht seine Gehilfen werden. Ich sage es jetzt mal ein bisschen krass. Er ist ein Verkläger der Brüder. Also wenn wir schlecht übereinander sprechen, was machen wir? Wir machen uns eins mit dem Teufel, wir helfen ihm noch irgendwie, den Bruder schlecht darzustellen oder die Schwester. Das wollen wir nicht, oder? Wir wollen gut übereinander sprechen. Wir wollen das Gute, wir wollen nicht runterreißen, sondern aufbauen. Und es ist so schnell passiert, aber da brauchen wir gerade eben diesen Heiligen Geist, der uns dann zuflüstert. Hallo, ist das gut, was du jetzt da sagen willst? Ich bete oft, Herr, stelle Wächter auf meine Lippen. Und oft muss ich Buße tun, dass meine Worte es irgendwie an dem Wächter vorbeigeschafft haben. Aber es ist gut, wenn wir da einfach auch sensibel sind. Außerdem ist der Teufel ein Rebell. Ein Rebell per se. Heute wird ja Rebellion eher als so, es ist ja noch irgendwie cool, Robin Hood oder so irgendwie. Aber für Gott ist Rebellion wirklich etwas nicht Gutes, sogar sehr Schlechtes. Und auch da wollen wir ein Herz der Unterordnung, der Demut haben. Wir haben es gehört, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und nicht immer alles besser wissen. Und nicht immer rebellieren. Sondern Gott einfach unsere Dinge hinzulegen. Wir wollen uns nicht von der Haltung des Teufels anstecken lassen. Egal welche Haltung. Wir wollen uns da abgrenzen. Jakobus spricht aber nicht nur von den Hindernissen im Wachstum, er zeigt uns auch, was uns näher bringt und Jesus ähnlicher macht. Ich habe schon kurz angetönt, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es ja auch in der Schrift, Gott selbst stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Jakobus 4,6. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Darüber habe ich auch kürzlich schon mal geredet. Es ist ein äußerst wichtiges Thema in der Bibel. Demut ist für Gott irgendwie etwas total Wichtiges. Jesus hat gesagt, lernet von mir, ich bin demütig. Das ist eine seiner Hauptcharaktereigenschaften. Und Demut bedeutet auch Unterordnung. Demut bedeutet, von Gott alles zu erwarten, nicht selber zu kämpfen, sondern ihm einfach unser Schicksal zu überlassen und sagen, Herr, ich ordne mich unter deinen Willen unter, ich gehöre dir, mach aus mir, was du willst. Ich bin dein und ich stehe dir voll zur Verfügung. Weiter fährt Jakobus fort in seiner Auflistung, was uns geistlich voranbringt. Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Einer meiner Lebensverheißungen. Ich habe ja auch darüber schon kürzlich schon mal geredet, ihr wisst. Das ist wirklich eine super Verheißung. Ich habe 4 Punkte dazu aufgeführt. Wisst ihr sie noch? Haha. Kein Test. Nur ganz eine kurze Repetition. Erstens habe ich gesagt, Gottes Gegenwart müssen wir als begehrenswert empfinden, weil er so eine liebevolle Person ist. Er macht uns nicht Angst. Er empfängt uns mit offenen Armen und seine Gegenwart ist einfach Wohltun. Zweitens habe ich gesagt, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir ihm nicht einfach so automatisch immer nah sind. Er uns schon, aber wir uns in Gedanken oder Handeln oder wie auch immer nicht. Dann habe ich dritter Punkt Auswirkungen der Nähe Gottes aufgeführt. Und als vierter Punkt, wie wir ihm näher kommen. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, keine Angst. Nur so viel. Ich glaube, diese Aufforderung, sich Gott zu nahen, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, um geistlich voranzukommen. Es ist der wichtigste Punkt, dass wir hungrig bleiben, diesen Gott näher und näher kennenzulernen. Ich kenne niemanden, der Jesus ähnlich ist und sein Wesen widerspiegelt, der nicht auch viel Zeit mit Jesus verbringt. Wenn wir Jesus näher kennenlernen wollen, dann heißt das, wir brauchen Zeit mit ihm. Aber das ist ja nicht ein Müssen, sondern Zeit zu verbringen mit der Person, die die liebevollste Person dieser Welt ist, in dessen Gegenwart Freude die Fülle ist. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Im Gegenteil, es tut uns einfach gut. Nur müssen wir uns in unserem Alltag disziplinieren. Sorry, es geht nicht ohne. Wenn ich am Morgen aufstehe und gleich anfange zu werchen und weiß ich was, dann ist der Tag vorbei und ich habe vielleicht schon mit Gott irgendwie so mal geredet, hilf mir bei dem oder bei dem. Aber eine richtig intensive Beziehung mit Jesus, da braucht es dieses 1:1, nicht noch 1000 Dinge nebendran. Da braucht es Zeit, Ruhe, Gegenwart zu Füßen Jesu. Und das macht unser Leben erst richtig reich. Und das bringt uns auch vorwärts. Das macht uns glücklich. Wir lesen ja im Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein ist unser Glück. Bin ich da mal so? Gott nahe zu sein ist unser Glück. Aber Gott nahe zu sein ist keine Glückssache. Sondern das entscheiden wir selber. Wir entscheiden selber, wie nahe wir mit Gott leben wollen. Das ist täglich eine Herausforderung. Täglich muss ich mich entscheiden, Herr, ich möchte näher zu dir. Ich gebe mich nicht zufrieden mit meinem Status quo. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte mehr von deiner Liebe erfasst sein. Eine weitere Auswirkung von Gott nahe zu sein, finden wir im nächsten Vers bei Jakobus, Vers 9. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Gottes Nähe, also die Nähe von diesem Gott, vor dem Engel scharen, Tag und Nacht ununterbrochen, heilig, heilig, heilig singen. Diese Gegenwart, die erfüllt uns irgendwie auch mit dem Bewusstsein von unserem, sag's mal so, unheilig sein. Wobei das natürlich nicht richtig ausgedrückt ist, weil wir wurden geheiligt durch Jesus, wir wurden gerecht gesprochen. Es wäre besser gesagt wahrscheinlich so, von dem Bewusstsein, dass es nötig ist, der Heiligung nachzujagen, wie es der Hebräerbrief sagt. dass wir dieser Heiligung nachjagen, dass wir Sünde eben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Nähe Gottes lässt uns erkennen, dass da noch Bedarf ist an Veränderungen in unserem Leben. Also ich bin so froh, dass der Heilige Geist mir dann auch immer mal wieder sagt, hallo, das war jetzt gerade nicht so gut. Nächstes Mal besser, hä? So gut, wenn der Heilige Geist uns auch anstupst, uns zu verändern, und er gibt uns ja auch die Kraft. Wir müssen das ja nicht aus uns selbst. Oftmals, wenn ich irgendwie ungeduldig werde oder genervt, dann muss ich einfach sagen, Herr, jetzt musst du mir helfen, das regt mich jetzt richtig auf. Dann lege ich das einfach ab und er gibt mir Gnade. Er gibt auch dir Gnade, weil er ein gnädiger Gott ist, und dem Demütigen schenkt er besonders viel Gnade, dem, der anerkennt, dass er eben Hilfe braucht, dass eben nicht alles einfach gut ist. Ich glaube, diese Selbstgerechtigkeit im Leben der Christen, die ist manchmal schon ein bisschen anödend für den Heiligen Geist. Schließlich ist er doch gekommen, um uns zu verändern, und wenn wir so das Gefühl haben, ja, mit uns stimmt alles, ist es auch nicht so toll, oder? Darum habe ich auch heute gedacht, wenn wir das Abendmahl nehmen, möchte ich heute mal speziell den Schwerpunkt auch darauf legen, uns selbst zu prüfen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auch mal eine Zeit nehmen, wo wir einfach still vor Gott sind und ihn fragen, Herr, was sagst du eigentlich über meinen Lebensstil? Was könnte ich besser machen in meinen Prioritäten, meine Art, wie ich Geld ausgebe, wie ich spreche, wie ich, weiß ich was, meine Zeit einteile. Herr, ich möchte offen sein, dass du zu mir reden kannst. Und dann nehmen wir so das Abendmahl mit dieser Selbstprüfung und freuen uns, dass Jesus uns alles vergibt, dass wir ja nicht irgendwie noch irgendetwas büßen müssen, sondern genau deswegen nehmen wir dieses Abendmahl, weil ja mit uns noch nicht alles so ganz immer so richtig gut ist. Und weil da Vergebung ist, weil wir uns erinnern, dass er einen totalen Preis bezahlt hat. Unsere Sünde hat sein Leben gekostet. Er hat es nicht auf die leichte Schulter genommen. Und jetzt dürfen wir eben gerecht und geheiligt sein. Bevor wir das nehmen, möchte ich noch mal ganz schnell zusammenfassen. Wir haben gesehen, unser Fleisch, unsere alte Natur, der alte Adam hindert uns, unser altes Ego, die Welt und der Teufel. Das sind Hindernisse. Und wir haben gesehen, das Gegenmittel ist, mehr Raum dem Heiligen Geist zu geben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Der Heilige Geist hilft uns, uns zu demütigen. Und den Demütigen schenkt Gott Gnade. Der Heilige Geist zieht uns zum Vater. Und in seiner Nähe tut es uns einfach gut, werden wir verändert. Somit ist eigentlich die Lösung zu all unseren Problemen, was? Dem Heiligen Geist in uns mehr Raum zu geben. Immer wieder einfach sagen, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Es gibt ja den super guten Spruch, Gott liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Weil es ist nicht gut, wenn wir bleiben, wie wir sind, oder? Es ist viel besser, wenn wir werden, wie Jesus ist. Es geht uns allen besser, nicht nur uns selber. Es geht auch meinem Mann und meinen Kindern und euch allen geht es besser, wenn jeder so verändert wird ins Bild von Jesus. Wir werden mit einem Instrumentalstück in das Abendmahl dann einstimmen. Und dann bitte ich euch, einfach mit Jesus zu reden und ihn zu fragen, Herr, wie siehst du mich? Und er sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Heißt nicht, sie sollten seine Stimme hören, sondern sie hören sie. Und ich bin überzeugt, wenn du Gott fragst, wird er zu dir reden. Und dann, wenn du denkst, jetzt ist gut, dann ist das hier offen, dann kommst du und feierst, dass Gott dir das vergeben hat, was nicht gut ist, und dir helfen wird, es besser zu machen, dich zu verändern. Wir wollen dieses Brot und diesen Wein nehmen, auch als, ich sage es jetzt mal, Schönheitstablette oder so, um uns schöner zu machen innerlich, um uns zu verändern, um uns daran zu erinnern, dass sein Geist in uns wohnt, er den Preis total bezahlt hat und wir gerecht gemacht sind und die Kraft haben, so zu leben, wie Gott uns es möchte. Weil sein Geist, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist lebt in uns. Diesem müssen wir einfach Raum geben. So möchte ich nun beten und dann wird Sabine, übergebe ich den Gottesdienst wieder Sabine, sie wird dann abschließen. Und wie gesagt, ihr kommt dann einfach, wenn ihr das mit dem Herrn besprochen habt, was ihr besprechen möchtet. Ja, Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass du so einen wunderbaren Preis oder so einen teuren Preis gezahlt hast für uns. Ich danke dir, dass wir heute daran denken, dass wir von dir gerecht gemacht sein dürfen. Dass du uns die Brille von Jesus anschaust, Vater. Und wir möchten auch offen sein für das, was du noch an uns verändern willst. Ich brauche noch Veränderung, ich weiss es, Herr. Und ich möchte, dass du einfach mich in das Bild von Jesus kannst verändern kannst, weil dein Wort sagt, das ist dein Ziel mit uns. Uns mehr und mehr Jesus-ähnlicher zu machen. Ich bitte dich, hilf uns dabei. Red zu uns allen, Herr, jedem Einzelnen persönlich, über unsere Prioritäten, über weiss ich was, Herr. Hilf uns, dass wir einfach deine Stimme können wahrnehmen und reagieren. Wir möchten sensibel sein auf dein Reden, Herr. Wir möchten auf dich hören. Wir möchten dir Raum geben, du wunderbarer Heiliger Geist. Du bist mehr als willkommen da, du bist begehrt. Du bist sehr begehrt, weil wir haben dich so nötig. Wir brauchen mehr von dir. Die Welt braucht mehr von dir. Und wir sind dieser Welt schuldig, dass wir mehr von dir haben, irgendwie, Herr. Herr, wir wünschen uns, dass dein Reich schneller zunimmt und es nimmt eben nur schneller zu, wenn wir noch mehr verändert werden in dein Bild. Hilf uns da dabei, wunderbarer Jesus. Du sollst zum Ziel kommen, mit uns, mit deinem Ziel, mit uns in dieser Welt. Herr, wir wollen einfach uns hingeben und sagen, da sind wir, brauch uns, rette die Welt durch uns irgendwie, Herr. Jesus, ich danke dir für deine Treue und Güte. Ich danke dir jetzt auch wirklich nochmal für das Brot und für den Traubensaft. Ich danke dir, dass wir das in Ehrfurcht nehmen dürfen. Es ist eine heilige Angelegenheit. Und ich danke dir einfach, dass wir das dürfen, uns daran erinnern, was das für dich bedeutet hat und was das für uns bedeutet. Dass wir jetzt freien Zugang haben vor den Gnadenthron. Dass wir empfangen werden. Dass wir gerecht gemacht werden. Dass der, der in uns ist, stärker ist als der in der Welt. Und wir zu mehr als Überwinder gemacht worden sind durch dich. Ich danke dir von Herzen, Jesus. Du segnest das Brot, du segnest die Zeit jetzt auch. Du wirkst einfach wunderbar. Ich preise dich, Herr. Amen.